What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Heute zu Gast Dr. Hans Rusinek. Er ist Arbeitsphilosoph, der Wirtschaft, Kultur und Zukunft denkt und Organisationen damit aufrüttelt. Hans hat Philosophie, Wirtschaft und internationale Beziehungen in der London School of Economics und in Bayreuth studiert. Er hat in St. Gallen über Sinn und Wandel in Organisationen promoviert, Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut gelernt und als Strategieberater bei Brighthouse, der Purpose-Einheit von BCG, Transformationen begleitet. Heute forscht und lehrt er an der Universität St. Gallen zu Meaningful Work, berät Unternehmen bei New Work, Führung und Kulturwandel, schreibt Bücher über die Zukunft der Arbeit und ist auch noch als Fellow im Think Tank 30 des Club of Rome unterwegs. Kurz einer, der sich Tag ein, Tag aus mit Arbeit beschäftigt, nicht nur gerne arbeitet, sondern auch gerne über Arbeit, Arbeitskultur, Führungskultur und Organisationen nachdenkt. Und deswegen tatsächlich finde ich ein ganz wunderbarer Experte für den Podcast und für all die Themen rund um die Zukunft der Agenturen. Lieber Hans, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist. Ich habe es wirklich gedacht, ne, weil die... ich habe gedacht, was hast du eigentlich nicht gemacht? Und jetzt erwartet man ja einen Ü-55-jährigen, weißbärtigen Mann mit dicker Hornbrille und so weiter. All das sitzt ja gerade nicht hier vor mir, sondern ist ja total interessant, was du alles schon gemacht hast und wie tief du da reingegangen bist. Und ja nicht nur in der Forschung, sondern letztlich ja auch, wie hast du dich mal genannt?
So das Wort, was ich für mich entdeckt habe.
Kombinierst ja das.
Also zur Hälfte Praktiker, der ich auch immer noch bin. Ich bin auch in einem Aufsichtsrat jetzt neuerdings, was auch spannend ist, was nicht heißt, einmal im Quartal essen zu gehen, sondern ein bisschen mehr, wie ich gelernt habe. aber eben auch das Akademische. Und ja, es klingt so ein bisschen anstrengend, finde ich, wenn Leute das vorlesen, was ich mache. Aber es geht viel auch um Balancieren, Abgrenzung.
Ich finde, es klingt total spannend. Ich finde nicht, dass es anstrengend klingt. Ich finde, es klingt richtig gut. So, als wenn manche sagen, wenn ich mir einen Job backen dürfte, dann würde er genauso aussehen. Deswegen finde ich es ein totales Privileg, sich mit diesen Themen auseinandersetzen
zu dürfen. Total. Das ist ja auch so, dass ich mir diesen Job auch gebacken habe und es auch andere Brötchen gab oder so, die ich hier vorher ausprobiert habe. Und ich finde, das ist auch ein Weg gewesen. Ich bin eigentlich nicht so mutig bei Karriereplanung nie gewesen, aber jetzt habe ich was gefunden, wo ich dranbleibe. Und das ist dieses Pracademic-Dasein, genau.
Das Schöne ist ja auch, nicht nur durch den wirtschaftlichen Wandel, durch KI, sondern ja letztlich auch durch immer wieder neue auch gesellschaftliche Strömungen, Zeitgeist, wie soll ich sagen, auch viele globale Krisen, die gerade stattfinden. All das hat ja immer sehr direkten Impact auf die Arbeitswelt. Wahrscheinlich immer zeitverzögert, aber letztlich ändert sich alles. Ich weiß noch, ich glaube, das war, als der Michael Trautmann mit seinem Podcast anfing vor vielen Jahren, On the Way to New Work, da war das gerade die total heißeste neue Sache. Jetzt hat man ja eher das Gefühl, wenn man so in die Gesellschaft guckt, es gibt so einen großen Backlash. Ne? Also es ist wieder klare Ansage, harte, gerne patriarchalische Führung, kontrollierende, micromanagende Strukturen gefragt. Ne? Weil alle sind so im Krisenmodus, der eine rennt voran und alle machen hinterher. Das empfinde ich als totale Gegenbewegung zu dem, was ja viele Jahre so im Sinne des Servant Leadership auch gepredigt wurde. Wenn du jetzt so aus deinem Pracademic-Ansatz auf Organisationen guckst, was gibt's da gerade so, was dir wirklich Sorge bereitet mit Blick auf die Arbeitskultur oder auch Organisationen, in denen gearbeitet wird?
Ja, schon das, was du auch beschrieben hast, also dass wir eine große Regression erleben in vielen Bereichen, also wieder die Peitsche auspacken, wieder Forced Ranking, aggressive Solo-Boni-Systeme, wieder führen mit Angst und Unsicherheit. Und das ist etwas, wo wir doch einiges verlernen, was wir eigentlich gelernt hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also nämlich, wie gute Arbeit geht und dass wir eben nicht mehr an einem Fließband stehen oder in einem Kolosseum, ja, wo man Leuten irgendwie Angst machen muss. Da gehen wir jetzt irgendwie ordentlich zurück. Denn es ist irgendwie paradox, dass man in Krisensituationen, wo eigentlich umso mehr psychologische Sicherheit wichtig wäre, ja, um zu zweifeln und neue Lösungen zu finden, in Krisensituationen eher vor allem das Lernen verlernt. Ja. Also wir haben wirklich eine Krise der Krisenbewältigung an vielen Arbeitsorten, wo wir jetzt, also ich kenne das auch von Unternehmen, die ich betreue, Menschen, die immer gerne auch so the devil's advocate waren in Meetings, auf einmal still werden, weil sie merken, jetzt ist nicht die Zeit, kritisch zu sein. Wobei ich in Krisen sagen würde, jetzt ist ja erst recht die Zeit, kritisch zu sein. Aber es gibt diese Regression, diesen Backlash sehr stark. Und das ist bedauerlich. Ja. Für Berater ist es gut, denn in ein paar Jahren wollen die Organisationen dann wieder eine angenehme Kultur haben, merken, dass es doch irgendwie eine gute Idee war. Das ist irgendwie sehr zyklisch, die Geschichte der Arbeit. So. Auch was du vorhin beschrieben hast, wir hatten diesen New Work Hype vor, ich denke, der Peak war vielleicht vor so 3 Jahren, 3, 4 Jahren. Und das ist auch normal, dass das jetzt wieder ein bisschen zurückging, weil man sich die Geschichte der Arbeit immer anschauen kann als so eine Art Wechselspiel zwischen Arbeitgebermacht und Arbeitnehmermacht. Und wir hatten in der Pandemie einfach eine wahnsinnige Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenmacht, wo es darum ging, die Leute bei der Stange zu halten. Man hat ihnen alles gegeben, wahnsinnig viel Privilegien. Demografisch natürlich, der Kampf um Fachkräfte war sehr groß. Und jetzt haben wir eine ökonomische Krise, die sozusagen dafür sorgt, dass wir so viel Fachkräfte gar nicht mehr brauchen. Auch ein bisschen tragisch. Das heißt, da gab es jetzt sozusagen wieder eine Verlagerung hin zu, also Macht mehr auf Arbeitgeberseite. Und dieses Panelspiel, das gab es eigentlich schon immer und da muss man einfach durch.
Aber es finde ich interessant, dass du sagst, es gab es schon immer, weil das war auch meine Feststellung. Also wir Agenturen merken das ja immer als erstes. Am Freelancer-Innenmarkt, ne, wenn der gut ist und du schnell Freelancer bekommst, dann deutet sich sozusagen die Krise oder die Wirtschaftsflaute an. Und jetzt setzen ja leider Gottes viele Agenturen und auch Networks durch Konsolidierung Mitarbeitende frei. Das heißt, das bekommst du sofort mit. Und ich merke auch, es wechselt hin zum Arbeitgebermarkt. Und ich frage mich, verzeihen einem das die Arbeitnehmenden, wenn man in 2 oder 3 Jahren guckt, die Wirtschaft wieder anzieht und dann ist ja der Fachkräftemangel nicht weg. Also das Interessante ist ja, Stichwort antizyklisch, also wir empfehlen unseren Kunden und Kunden ja immer, Marketing nicht deswegen sein zu lassen, nur weil gerade Krise ist und Wirtschaftsflaute, sondern antizyklisch zu agieren. Und das Interessante ist ja, wir tun es ja nicht. Weil im Moment, steile These würde ich jetzt mal sagen, viele Agenturen sagen, jetzt können wir endlich mal wieder so sein, wie wir schon immer gerne gewesen wären. Das ist jetzt sehr bewusst überspitzt. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, wir haben während der Corona-Pandemie ja wahnsinnig viel für die Mitarbeitenden getan. Und bei manchen, merke ich auch im Gespräch, wirkt es fast, als wäre es ein Befreiungsschlag, nicht mehr so sein zu müssen. Und ich frage mich immer, wenn das in 2, 3 Jahren anders ist, ob man nicht doch langfristig eben besser damit fährt, zu sagen, man bleibt sich und diesen auch damit ja irgendwie geformten Werten treu.
Also ich meine, in Krisenzeiten, es hat Warren Buffett mal gesagt, erst wenn Ebbe ist, sieht man, wer eine Badehose anhat. Ich glaube, in Krisenzeiten sieht man eben, ob das Gerede von Familie, Zusammenhalt, Wertschätzung, ob das wirklich echt ist. Und ich denke auch, dass das langfristig natürlich einen Markenschaden auslösen kann. Ja. Und ich meine, die Realität ist das.
Und sag mal, du bist ja auch neben deiner...
Realität ist das, was nicht weggeht, wenn man aufhört, an sie zu glauben. So. Wir glauben nicht, oder viele glauben nicht mehr so stark an die Herausforderung der Klimakrise momentan, glauben nicht mehr so stark, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter psychologische Sicherheit brauchen oder sich entfalten dürfen in der Arbeit. Nun aber sind das Grundbedürfnisse, die nicht weggehen, genauso wenig wie die planetare Krise. Das heißt, die Probleme kommen von alleine wieder, weil die einfach sozusagen biologischer Natur sind oder psychologischer Natur sind. Schon allein deswegen sollte man sich treu bleiben, weil jenseits der Trends eben doch eine zeitlose Qualität, zum Beispiel in der Suche nach sinnvoller Arbeit, liegt, die nicht aufgrund von irgendwelchen Rachefeldzügen verschwindet.
Ich frage mich ja auch, ob es nicht nur langfristig dieses Badehosenprinzip gibt, was du beschreibst, sondern ob es die Unternehmen jetzt nicht auch unfassbar viel Geld kostet, das System zu switchen. Weil du hast ja die letzten Jahre unter der New Work-Flagge Führung, Organisation, Dezentralisierung von Verantwortung. Also du bist ja an allen Ebenen, jenseits der HR-Abteilung, sondern einfach auch organisational, strategisch an alle Facetten dieser New Work rangegangen. Und jetzt drehst du in kürzester Zeit alles um. Das heißt, die Menschen sind ja nicht mehr intuitiv in den Systemen, die sie die letzten Jahre kennengelernt haben, für die sie sich entschieden haben. Das heißt, es gibt immer Abwehrreaktionen, es gibt eine Neuorientierung und das kostet ein Unternehmen ja erstmal Geld durch Ineffizienzen, durch Unklarheiten, durch Unsicherheiten.
Ja, das ist super spannend. Also, Organisationen, gerade große Organisationen, die haben manchmal so eine Hektik, die ihnen so eigen ist. Wenn ich die berate, dann sagen die manchmal, oh, wir müssen jetzt aber schnell das neue Ding ausprobieren, sonst überholen uns Startups aus der Garage über Nacht. Und das finde ich interessant, weil das ist ein großes Missverständnis. Startups funktionieren ja so gut, weil sie mit sehr viel Venture Capital über sehr, sehr lange Zeit sich auf ein Thema konzentrieren und eben nicht jedes Quartal was Neues ausprobieren. Ne? Das heißt, ich glaube, Wertschöpfung entsteht, wenn man wirklich sich konzentriert mit bestimmten Themen auseinandersetzt und wenn man nicht, wie viele Organisationen, die größer sind, sagt, okay, letztes Jahr haben wir New Work gemacht, jetzt machen wir neue Härte, nächstes Quartal machen wir wieder mal ein bisschen Blockchain, danach wieder irgendwie AI. So funktioniert das in vielen Organisationen. Und das ist so eine Hektik und Unruhe, dass dabei auch nichts Stabiles rauskommen kann. Und wo kommt die eigentlich her? Naja, Top-Managerinnen und Top-Manager, die wollen sich natürlich immer wieder profilieren mit einem neuen Thema. Also Management-Moden sind so wichtig. Und wenn etwas alt ist, dann kannst du es nicht mehr machen. Das heißt, es dreht sich so schnell und dann gibt es natürlich auch Agenturen und Beratungen, die immer wieder mit was Neuem ankommen wollen. Und das ist dann etwas, das kreiert dann Probleme, die Startups zum Beispiel nicht haben, die sagen, wir versuchen jetzt mal 10 Jahre lang, ein alternatives Banking-System aufzubauen. Oder Familienunternehmen haben das unter Umständen auch nicht. Denen wirft man dann vor, dass sie behäbig sind, aber sie bleiben sich treu, während andere in diesem Zickzack-Kurs nicht nur den Markt irgendwie entfremden, sondern auch ja, den Arbeitnehmermarkt, ihre Mitarbeiter.
Ich habe kürzlich auch, wo du gerade so Familienunternehmen oder Mittelstand ansprichst, das auch gelesen, dass die eigentlich sehr viel größere Kompetenzen darin haben, Transformationen zu bewältigen. Das fand ich total interessant, weil man würde ja denken, jemand, der jeden Tag 10 Bälle in der Luft hat, alles Mögliche ausprobiert, ist besonders resilient, weil kennt sich in allem aus, hat alles schon gemacht, ist schnell auf- und absprungfähig. Aber tatsächlich sind solche Organisationen, die sich fokussieren, die sich Zeit für die Dinge nehmen, das vorher sauber strategisch bewerten und dann auch dabei bleiben, selbst wenn sie mal umgepustet werden auf dem Weg. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir uns dieses Dranbleiben nicht mehr erlauben. Also dass es fast so ein bisschen ist, wir sind vom Marathonläufer zum Sprinter geworden und wenn das nicht gleich klappt oder eine Hürde umfällt, dann glauben wir nicht dran und dann probieren wir sofort was anderes. Also ich glaube auch, nicht nur der eigene Fokus beim Arbeiten und die Abgelenktheit durchs Handy, sondern da hast du total recht, ne? Auch der Fokus mit Blick auf das, worauf wir uns im Geschäft konzentrieren. Also ich glaube, es ist sehr viel mehr kurzfristige Taktik als langfristige Strategie da. Und je schwieriger die Situation wirtschaftlich wird, desto mehr nimmt das zu. Und eigentlich hast du ja total recht, man müsste Ruhe bewahren und sagen, okay, welche von den 8 Projekten streichen wir jetzt?
Richtig, und nicht, welche 8 Also ich glaube, die Kunst ist es, wie Steve Jobs mal geschrieben hat, zu 1000 Dingen Nein zu sagen, um sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und große Organisationen sagen zu 1000 Dingen Ja, pilotieren sich kaputt. Ne? Also diese Pilotitis auch im KI-Bereich ist krass, das wird alles mal irgendwie ausprobiert, aber halt nicht richtig. Und in dem Zusammenhang habe ich mal vor, ich glaube, 2 Jahren eine Studie von Stefan Kühl gelesen, wo es um die lernende Organisation geht. Und er gesagt hat, nee, eigentlich lernt man nicht, wenn man so schnell rotiert in Führungspositionen oder Positionen im Allgemeinen. Weil du hast es also zum Beispiel einen CEO in Europa, der hat eine durchschnittliche Bleibezeit von 3,7 Jahren in der Organisation, was wirklich sehr wenig ist. Und da lernst du ja gar nicht, ob diese Transformation oder dieses Digitalisierungsprojekt wirklich funktioniert hat. Und wenn es nicht funktioniert hat, warum hat es nicht funktioniert? Also es gibt sozusagen so eine schnelle Rotation immer in Organisationen, dass sie gar nicht die Folgen ihres Handelns wirklich absehen können. Also einmal personell nicht, weil sie schon woanders sind oder auch, weil sie dann die Sachen schon wieder abgerissen haben, wieder was Neues ausprobieren. Und Lernen besteht zu einem großen Teil ja nicht nur aus was Neuem machen, sondern auch die Folgen sehen und darüber reflektieren können. Ich habe mir vorgenommen, nicht so viel über mein Kind zu reden, aber als Vater erlebt man doch viele Sachen, die mich dann wieder auf gute Arbeit bringen. Und eine Sache ist, dass Kinder lernen, neues Spielzeug zu spielen, wenn sie damit spielen und danach ein Nickerchen machen. Es gibt so Experimente, da gibst du Kleinkindern ein neues, so ein Steckspiel und die probieren das aus, die lernen das und die einen machen danach ein Nickerchen und die anderen nicht. Und die ein Nickerchen gemacht haben, die konnten das Spiel danach immer noch und quasi für immer, die haben das gelernt. Und die Kinder, die danach schon wieder was Neues machen mussten, die haben das nicht gelernt, das rutschte bei denen komplett durch. Und da habe ich gedacht, das kommt mir doch bekannt vor. So, ne? Das ist, also Lernen, Verstehen braucht Fokus. Und wir sind in einer Arbeitswelt, die irre hektisch ist. Also alle 4 Minuten wird man unterbrochen in einem Bürojob, was krass ist. Verantwortung leidet darunter. Das ist, also finde ich, wenn nicht das große Thema, wo wir wirklich auch ganz praktisch rangehen können. Unterbrechungen verringern.
Ich glaube auch, dass wir sprechen ja viel auch über mentale Gesundheit in den Unternehmen. dass das auch einen großen Einfluss auf die mentale Gesundheit hat, wenn ich keinen Fokus mehr habe, wenn ich ständig unterbrochen werde, wenn ich mit nichts eigentlich so richtig fertig werden kann und dann schon die Schippe mit den nächsten 10 Aufgaben wieder auf den Tisch landet und ich mich für alles verantwortlich fühle. Was ich mich immer frage, weil ich lese das auch, ich verstehe das auch rational und trotzdem geht es mir selber so, ich falle ja auch immer wieder in dieses Loch und in diese Falle, weil wir fühlen uns ja immer dann besonders produktiv, wenn wir gebraucht werden, wenn der Kalender voll ist, wenn wir sehr viele Mails abgearbeitet haben. Und das ist ja eigentlich ein Schneeballprinzip. Also es kommt ja umso mehr zurück. Man merkt das ja, wenn man sich mal 2 Tage verordnet, keine Mails und To-Dos anzustoßen, wie viel weniger Echo zurückkommt und wie befreiend das ist. Warum fällt uns das so schwer? Also was ist der kulturelle Rahmen, der uns das nicht erlaubt? Und vielleicht auch, was ist der Blick?
Da steckt ganz, ganz viel drin in dieser auch Sucht nach schnellem Feedback. Also ich kann über einen komplizierten Pitch nachdenken, das dauert vielleicht 2-3 Stunden, aber wenn ich in der Zwischenzeit einfach eine Slack-Nachricht gepostet habe, wo ich irgendwas Performatives mache, irgendwie sage, oh, unser Projekt ist so geil und dafür 4 Daumen-hoch-Emojis kriege, dann kriege ich da viel kürzer und viel schneller sozusagen eine Art von Belohnungseffekt. Und wir haben in Zeiten von LinkedIn und Slack und Teams einfach sehr stark gelernt, mit so kurzen Feedback-Loops uns zu belohnen, immer wieder das Zuckerli zu geben. Und damit fühlen wir uns gesehen. Und es gibt, glaube ich, auch ein strukturelles Problem dabei. Ich glaube, in den meisten Organisationen ist es so, dass nicht die Person befördert wird, die die beste Arbeit macht, sondern die sichtbarste Arbeit macht. Also Performance im theatralischen Sinne haben wir sehr, sehr stark in der Arbeitswelt. Letzte Woche eine Studie zugelesen, dass in der Befragung 43% der Befragten gesagt haben, dass sie mehr als 10 Stunden pro Woche damit verbringen, performative Arbeit zu leisten. Das heißt, in ihre Sichtbarkeit zu investieren, in Meetings zu sein, in denen sie nicht sein müssen, auf E-Mails zu reagieren, wo eigentlich keine Reaktion nötig ist, auf die Urlaubsfotos vom Chef bei Slack schnell positiv zu reagieren. Ja, weil sie ganz genau wissen, das ist eine ganz schön wichtige Währung. Wenn du dich zurückziehst und lange auf deine E-Mails nicht reagierst, denken die Leute dann, wow, die Kim, die macht gerade richtig kognitiv anspruchsvolle Arbeit? Ja, vermutlich nicht. Das ist eher ein Risiko. Also das ist sozusagen die organisationale Komponente. Sichtbarkeit wird krass belohnt. Eine Studie aus England hat gezeigt, dass die Menschen, die im Homeoffice sind, langsamer aufsteigen als die, die ins Büro kommen. Und da gibt es einen großen Gender-Effekt dann auch, gab es da auch, weil die Frauen eher im Homeoffice sind, die Care-Arbeit.
Ja, das ist eine riesige Falle, ne? Weil natürlich die in Teilzeit sich befindenden Frauen gedacht haben, super, Homeoffice ist erlaubt, dann nehme ich das jetzt voll in Anspruch, sind aber nicht bei den Mittagslunches dabei, wo einerseits Bonding ist und andererseits man natürlich auch erzählen kann, was für ein Held man ist in der Runde. Und das ist eine riesige Falle, das glaube ich auch. Ich frage mich nur immer, wenn du sagst, es geht eigentlich von Organisationen aus und es krankt an diesem Belohnungsprinzip von Organisationen. Jetzt hören ja auch viele zu, die selber Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Also wenn wir uns da mal an die eigene Nase fassen, was können wir denn ändern, um das System zu ändern? Weil ich glaube immer, also das eine sind ja die Individuen im System oder die Teams und die Organisationen. Ich habe mal gelernt, du kannst nichts voneinander unabhängig verändern.
Also ich gehe da immer mit so 3 Sets ran, einem Mindset, einem Skillset und einem Toolset. Also wenn du was verändern möchtest, dann muss es ein neues Wollen geben, neues Mindset. Das wäre in dem Fall vielleicht sowas wie, dass man mit seinen Mitarbeitenden klar macht, wir befördern auch Introverts, wir wollen hier nicht irgendwelche Selbstbeweihräucherungen haben. Oder auch natürlich muss man als Chefin oder Chef auch selber klar machen, dass man nicht immer reagiert und dass man auch nicht verlangt, dass immer reagiert wird. Also sozusagen neue Überzeugung schaffen. Dann braucht man aber auch ein Toolset. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, am spannendsten finde in dem Zusammenhang. Wir haben eine irre digitale Überkommunikation in vielen Organisationen und die kann man einfach mal ein bisschen zurechtstutzen. Also ich hatte letztens mit einer Kundin gesprochen, die hat mir erzählt, mein Kollege Rudi, der hat mir die Strategieunterlage geschickt. Aber wo hat er sie mir geschickt? Hat er sie mir bei Slack geschickt oder bei Teams oder per E-Mail oder bei iCloud oder auf den Server? Oder hat er sie mir ausgedruckt und in diese obskure WhatsApp-Gruppe geschickt, die wir nach der Weihnachtsfeier aufgemacht haben? 10.000 Orte gibt es, wo wir digital kommunizieren und es gibt auch keine Regeln, das wäre dann Thema Skillset, wie wir kommunizieren. Es gibt Studien zu, die zeigen, wie stressig das ist, wenn du vom CEO eine E-Mail bekommst und gleichzeitig gibt es aber auch was Ähnliches, aber nicht was Identisches bei Slack. Und dann musst du irgendwie gucken, was ist hier der Unterschied, ja? Und dann gab es noch irgendein Meeting dazu. Das heißt, wenn du gleiche oder ähnliche Informationen auf unterschiedlichen Kanälen raushaust, das treibt die Leute in den Wahnsinn. Und dann guckst du halt überall mal nach, bei jedem Kanal mal nach. Hat Rudi mir das nicht vielleicht doch bei Slack geschickt? Dann sehe ich bei Slack 15 ungelesene Nachrichten. Die muss ich aber beantworten aufgrund dieser Performativität, ja, weil Sichtbarkeit wichtig ist, weil sonst die Leute vielleicht denken, Hans macht sich irgendwie einen entspannten Tag. Und so kommen wir dann sozusagen in diese Gehetztheit rein. Und ich finde, gerade für kreative Arbeit ist das ganz schön dramatisch, weil ich glaube, es ist unmöglich, einen interessanten oder kreativen Gedanken zu haben, wenn man so gestresst ist. Ja, und ich glaube, dass man die Langeweile auch kultivieren muss. Mhm. Also wer sich nie langweilt, der hat selber langweilige Ideen irgendwann. Ja, wir müssen Organisationen schaffen, wo es okay ist, wenn jemand sagt, ich gehe in die Ausstellung zur Renaissance, weil ich glaube, da kann man was Neues über Leadership lernen, was vielleicht für den Pitch spannend wäre oder so. Das sollte normalisiert werden. Und da geht es um Fähigkeiten.
Was du gerade beschrieben hast, Hans, ne, dieses, man schreibt die Nachricht, man muss sofort reagieren. Ich frage mich auch manchmal, ist das vielleicht auch Ergebnis dieser starken Interdisziplinarität, wenn ich jetzt gerade mal auf Kreativagenturen oder Agenturen im Allgemeinen schaue, ne, dann ist es ja so, es gibt eine Social-Media-Expertin, es gibt einen Strategen, es gibt die Beraterin, es gibt jemanden, der Text kann, jemand, der codet, es gibt einen Arter, so, und alle sind immer zusammen. Früher war es einfach so, die saßen zusammen und du hast gesagt, ey, können wir mal kurz zusammenkommen, ihr sitzt hier gerade im Zimmer, wir kommen dazu, und dann hast du eine Stunde darüber diskutiert. Durch diese Asynchronität der Kommunikation hast du ja, du bist irgendwie angewiesen auf die anderen, du willst alle ständig im Informationsloop halten, aber dadurch hast du so eine Puzzle-Kommunikation, die dich eigentlich wahrscheinlich 4 Stunden am Tag mit Kommunikation beschäftigt hält. Also du füllst einfach nur das System, ohne einen Beitrag zu leisten.
Jeder will mal abgeholt werden. Ja, solche Formulierungen sind da immer interessant. Warum? Ja, weil man nicht in einer Situation sein möchte, wo man nicht souverän ausstrahlen kann. Man hat alles im Blick. Und da geht es dann wieder um diese Schauspielerei, diese Performativität. Dann ist es so, dass, ja, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen unpopular Opinion, aber ich glaube, dass wir in vielen Arbeitsfeldern zu sehr Arbeit in Teams abfeiern und zu wenig Einzelarbeit wertschätzen können. Also
ich finde, also das ist sicher unpopular, aber ich finde es total gut, weil das ist, darauf wollte ich mit der Interdisziplinarität hinaus. Also ich habe das Gefühl, nach New Work kam direkt Kollaboration. Also alles ist nur noch Kollaboration und dadurch, das ist ja gut und das, also ist auch schön, und ich weiß, Belonging ist ein wichtiges Thema und gemeinsam Diversität der Meinungen, der Perspektiven und so. Aber ich glaube auch zutiefst daran, dass es manchmal Dinge gibt, die man sehr gut auch so machen kann, weil man die Kompetenz dazu hat und 4 Stunden fokussiert daran arbeitet. Das System, das wir schaffen, erlaubt es nur.
Das ist wirklich die Mischung, die wichtig ist. Ne? Also wenn ich mir in Ruhe was überlegt habe, dann habe ich was Schönes, was ich in die Kollaboration einbringen kann. Ja, und damit fühle ich mich dann vielleicht auch mit mehr Belonging ausgestattet, weil die Leute sagen, Hans, du bist hier nicht nur der Papagei, der irgendwie unvorbereitet uns was vorplappert, sondern du hast irgendwie dir Gedanken gemacht. So. Also ich glaube, dass sich das gar nicht ausschließt. Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch über die schöne Zeit zwischen den Jahren geredet. Ist auch spannend, wenn man sich Leute anschaut, die zwischen den Jahren arbeiten, die genießen das total, weil da eine bestimmte Qualität in der Arbeit sichtbar wird, die wir das restliche Jahr vergessen haben. Ne? Und das ist, wir wollen, also wenn wir alle...
Das stimmt. Ja, ich mache das auch immer inkognito, also es weiß niemand. weil es dann so schön entspannt ist.
Das Spannende ist auch, dass diese Erwartungslosigkeit zwischen den Jahren interessanterweise krasse Performance auch nach vorne bringen kann. Also das Gefühl, also einmal ist zwischen den Jahren natürlich besser, weil du weniger unterbrochen wirst, also wesentlich weniger, ne? Auch weniger Meetings und so. Aber ein anderer Faktor, den man untersuchen konnte, ist, dass man zwischen den Jahren sich auch weniger beobachtet fühlt, weniger Leistung schauspielerisch darstellen muss. Und das setzt interessanter und paradoxerweise gerade Leistung frei. Ja? Das Spiel, das freie Denken.
Tatsächlich. Aber sag mal, wenn wir jetzt überlegen, okay, was der Hans da erzählt, das macht alles zutiefst Sinn. Und ich glaube, es gibt wenige, die das anders sehen. Wenn ich das jetzt wirklich morgen ändern will.
Ja.
Und du bist ja auch Berater, du hast lange bei BCG gearbeitet, heute aus deiner Tätigkeit heraus berätst du ja auch viele Unternehmen. Wie müsste ich es angehen? An welchen Schrauben müsste ich drehen? Mhm. Du hast ja eben auch schon diese 3 Bereiche, ne? Also irgendwie Toolset, Skillset und Mindset, glaube ich, genannt. Also was sind die Schritte, die ich gehen muss, um das sehr konsequent besser zu machen und am Ende auch die Weichen zu stellen, die zu guter Arbeit führen?
Das eine ist, klare Kommunikationsregeln zu schaffen. Wir sollten keine Meetings mehr machen, auf die niemand vorbereitet ist. In jedem Meeting sollte es erlaubt sein, zu sagen, du, ich habe das Gefühl, ich kann hier gerade nicht zur Wertschöpfung beitragen, ich gehe mal raus, wenn ihr mich braucht, sagt Bescheid. Klingt super einfach, sehr, sehr ungewöhnlich, aber leider. Transparente Kalender vielleicht rückgängig machen, bin ich nicht so der Fan von. Ne, das meinte
Oh, interessant, das, erzähl, das mal,
passierte so rugby in der zweiten Hälfte der Pandemie, dass viele Organisationen, wenn nicht sogar alle fast, Kalender transparent gemacht haben. Und das hat diese Performativität, diese schauspielerische noch mal mehr nach vorne getrieben, weil du dich schlecht fühlst, wenn du einen leeren Kalender hast und das die anderen sehen können. Also ich hatte meinen Kunden, der meinte, ja, ich habe eine Kollegin, die hat einen ganz leeren Kalender. Ja,
stimmt.
Die hat donnerstags manchmal einen ganz leeren Kalender. Und ich meinte zu ihm so, ja, hat sie vielleicht deswegen einen Kalender, der voll ist an fokussierter Arbeit? Und ist ein Kalender, der voll an Meetings ist, nicht der echte leere Kalender. Ja, also diese Umdeutung, die kann man natürlich auf der Mindset-Ebene besprechen, dass eigentlich wir das nicht sozusagen feiern sollten, einen zugekleisterten Kalender zu haben. Aber man kann die Kalender auch einfach wieder mehr privat machen. Das könnte auch helfen. Ein transparenter Kalender, das ist ein bisschen wie Homeoffice, das kann wunderbar funktionieren, ist kulturell aber sehr voraussetzungsreich. Da brauchst du eine gute Vertrauenskultur. Wenn man nicht Führungskraft ist, kann ich auch nur empfehlen, blockt einfach euren Kalender mit irgendeiner obskuren Abkürzung. Ja? Also das HR Decision Meeting, und das ist dann einfach nur Hans Rusinek, der da sitzt und nachdenkt, so ungefähr. So ein bisschen subversiv kann man da auch rangehen. Also das wäre jetzt allein die sozusagen digitale Seite, die ich ändern würde. Das andere ist wirklich bei Beförderungen darauf zu achten, dass Sichtbarkeit kein Faktor ist. Es ist gar nicht so unüblich, dass in Organisationen gesagt wird, hey, du machst super Arbeit, aber du brauchst noch mehr Visibility. Also es ist ihnen sogar bewusst, dass das das Entscheidende ist. Und das löst aber keine Probleme. Das ist das Problem an der Sichtbarkeit. Es löst ja keine Kundenprobleme. Ne? Du machst dann aus Visibility-Gründen ein riesen Deck mit irgendwelchen Milestones, die du dann schön darstellen kannst, wie du sie abhakst. Aber es löst keine Markt- und Kundenprobleme. Und deswegen ist diese Schauspielarbeit so wahnsinnig unproduktiv und auch etwas, was zu Sinnkrisen und Entfremdung führt, weil ich das Gefühl habe, ich wollte hier irgendwie als Arterin anfangen und bin jetzt aber eher eigentlich, ich spiele Arbeit mehr, als dass ich Arbeit mache. Also sozusagen Sichtbarkeit als Beförderungsfaktor ins Auge fassen, das würde ich auch sehr empfehlen.
Und gibt es sonst noch was, gerade noch mit Blick auf Leadership, wo du sagst, oder auch, du hast schon gesagt, nur weniger Meetings, nur Meetings, die vorbereitet sind.
Also ich mache das seit ein paar Jahren so, dass ich vormittags gar keine Meetings mehr habe, was sehr, sehr privilegiert ist. Wenn es jemanden gibt, der mit mir vormittags ein Meeting hatte, dann weiß er, das ist für mich ein anspruchsvolles Meeting, weil dann lege ich das in den Vormittag. Weil ich weiß, dass der Vormittag meine produktive Zeit ist. Also man kann mit so Chronobiologie arbeiten, kann man im Internet sich mal anschauen, kann man gute Tests zu machen. Und ich weiß einfach, meine produktive Zeit ist vormittags. Man kann sicher gucken, wie man als Agentur oder Beratung darauf eingeht. Also zu wissen, wer von uns ist eigentlich eine Nachteule und wer von uns ist eher ein Frühaufsteher. Oder, das hatten wir bei Brighthouse auch eine Zeit lang, dass wir Workshops immer vormittags gemacht haben. Also so ein bisschen mit der Zeit zu arbeiten. Das ist eine Sache, die man sozusagen als Leader sehr gut gestalten kann. Das heißt nicht, dass alle jetzt sozusagen in ihrem Kämmerlein sitzen sollen. Wenn wir jetzt nur so arbeiten würden wie zwischen den Jahren, dann würde das Kollaborative natürlich sehr darunter leiden. Aber es muss wieder mehr eine gesunde Mischung sein. Und auch wir müssen Mitarbeitenden die Zeit geben, in der Kollaboration mit guten Ideen reinzukommen und gut vorbereitet reinzukommen. Weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn du eine Arbeit machst, für die du dich hast ausbilden lassen, die du gerne machst und du eigentlich merkst, du könntest sie viel besser machen, wenn du nicht gerade so furchtbar verzettelt wärst. Also an den eigenen Qualitätsansprüchen zu scheitern, das ist was sehr, sehr Schmerzhaftes. Und da sollten wir schauen, dass sozusagen, ja, dass die Qualität oben bleibt.
Wir haben ja zu Beginn darüber gesprochen, dass letztlich durch diesen, durch die Krisen, die wirtschaftliche Situation letztlich des Landes, aber auch in der Welt, es ja so einen Backlash gibt, auch mit Blick auf Führung, auf Strukturen, Micromanagement, sozusagen Kontrolle wieder zunimmt. Da ist auch die Frage, was ist denn eigentlich der richtige Ansatz? Also wenn wir jetzt sagen, das ist totaler Bullshit, warum machen das bloß alle, aber es machen halt alle so. Was würdest du sagen aus deiner Beobachtung heraus, welche Art von Führung führt eigentlich zu besseren Ergebnissen? Gibt es da so eine Blaupause, also dass man sagt, ja, es ist auf jeden Fall Servant Leadership und ja, es ist Verantwortung dezentralisieren. Also gibt es irgendwie, Blaupause ist eh eine gute Frage.
Siehst du mir schon an. Sagst du,
weiß ich jetzt schon. Aber also gibt es bewiesenermaßen Dinge, die in Zeiten wie diesen, wo die Komplexität zunimmt, besser funktionieren?
Naja, ich glaube, dass, also ja, du hast recht. Ich werde jetzt sagen, dass es eine Blaupause nicht gibt. Aber dazu vielleicht gleich noch was. Ich glaube, Krisen sind auch immer Krisen des Zuhörens. Krisen, wo man auf eine, ja, mit einer fragenden Haltung schauen müsste, warum sind wir eigentlich in einer Krise? Oft werden Krisen so ein bisschen outgesourced. Man macht sie dann zu gemütlichen Problemen und sagt, oh, wir kriegen keine tollen Talente, weil die Gen Z so faul ist oder weil wir so ein krisendemografisches Problem haben. Und dann ist man überrascht, dass andere, die vielleicht im gleichen Markt sind, doch Talente kriegen. Man macht oft Probleme zu gemütlichen Problemen und sagt, das liegt gar nicht an uns, das liegt an der Geopolitik oder der allgemeinen Lage. Stattdessen könnte man eben mit zuhören und schauen, worin drückt sich die Krise aus? Und ich finde das so spannend, ich kenne das auch aus der Meditationspraxis. Wenn man versucht, ein Problem richtig, richtig ernsthaft zu verstehen, dann hat man die Lösung eigentlich auch schon fast verstanden, weil die Lösung gar nicht so weit weg von dem Problem ist. Also man denkt dann über Adressaten nach, man denkt darüber nach, wer könnte etwas wie anders machen. Also ich glaube, Krisen sind immer Krisen des Zuhörens und brauchen ein Ohr aufs System. Und das bringt mich dann noch zu dieser Blaupausenfrage. Und da nehme ich also auch als Teil einer Business School uns gar nicht raus. Viele Business Schools arbeiten sehr viel mit Case Studies und perfekten Blaupausen. Und da machst du ein MBA an einer Business School und lernst, wie ein indonesisches E-Commerce-Startup Erfolg hatte. Und dann bist du aber in einem schwäbischen Schraubenproduzenten, der irgendwie ein Familienunternehmen ist. Und dann fragst du dich, wie sehr passt das eigentlich zueinander? Und die Wahrheit ist, es passt wahrscheinlich nicht so sehr zueinander, weil Organisationen nicht wie Maschinen sind, in dem Sinne, dass sie alle gleich funktionieren, sondern eher wie Gärten. Das sind kulturelle Systeme. Ich würde mir sehr wünschen, wenn in MBA-Studiengängen und Führungskräfte allgemein viel mehr lernen, auf ihre Leute zu hören, in ihre Organisation zu gehen, statt mit anderen MBA-Alumni rumzuhängen, um das mal ein bisschen polemisch zu sagen. Also eine Organisation lässt sich durch ihre Traditionen betrachten, durch die Praktiken, die dort ausgeübt werden, durch die Menschen, durch den Sinn, der dort erlebt oder vermisst wird, durch ganz viele sehr spezielle Dinge, eben wie ein Garten. Und man muss eben gerade schauen, was braucht der Garten gerade? Und es gibt sicher Organisationen, die sehr dezentralisiert und laissez-faire waren, auch in der Pandemie, und wo sicher eine Zentralisierung und vielleicht auch eine gewisse Machtzentralisierung auch hilfreich sein kann. Das will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber das sind eben immer so Pendelbewegungen. Es gibt Organisationen, die, ich würde sagen, breit gesprochen brauchen Organisationen momentan wahrscheinlich eher einen Mut zur Öffnung und zur Dezentralisierung. Aber es wird auch Organisationen geben, die sich irgendwie, die zu kreativ rumprobiert haben und die jetzt merken, oh, wir brauchen jetzt mal wieder mehr Streamlining und mehr einen Blick auf Zahlen. Also es ist ein Balanceakt. Das ist sozusagen zyklisch. Und das hängt dann sehr von Organisation zu Organisation ab. Aber man kann da sehr gut mit dieser Vorstellung, mit diesem Pendelspiel aus Zentralisierung und Dezentralisierung, kann man gut Organisationen analysieren. Also Adidas ist zum Beispiel ein spannender Case. Die waren sehr, sehr lange sehr kreativ und innovativ und experimentell. Und dann kam Kaspar Rohrstedt, der auch Kaspar Rotstift genannt wurde, hat das dann wieder sozusagen auf den Boden der Tatsachen gebracht. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Dann kam sein Nachfolger und so weiter. Also so pendeln sich Organisationen durch die Welt. Und das mitzubekommen als Führungskraft, was braucht das System gerade? Wo stehen wir gerade? Noch ein bisschen Unthinking zu machen. Also nicht nur, besser zu werden in dem, was man ohnehin schon tut, sondern auch, was lässt sich denn auch vergessen? Oder was lässt sich denn auch vielleicht, wovon lässt sich jetzt auch abweichen? Das ist, glaube ich, die Kunst. Also Führung bedeutet viel mehr zuhören, als es bedeutet, sich andere Blaupausen anzuschauen.
Ich finde ich auch interessant, weil manchmal stellt man sich ja als Führungskraft die Frage, ja gut, bisher habe ich es immer so gemacht und den Weg vertreten. Kann ich aus mir heraus eigentlich morgen die Dinge wieder anders sehen? Also ja, kann man ja auf jeden Fall. Aber manchmal hat man das Gefühl, es wäre sich selbst und dem eigenen Führungsstil und der eigenen Überzeugung heraus inkonsequent, das jetzt zuzugeben. Ne? Und das finde ich auch, war auch ein persönliches Learning, einfach dem Team zu sagen, wisst ihr was, der Blick, der war legitim, aber der war im Prinzip in einer anderen Situation der richtige. Und jetzt aus den und den Gründen würde ich gern das und das probieren. Also auch da wieder, ne? Nicht nur zuhören, sondern eben auch dann gut kommunizieren und auch diese Unfehlbarkeit mal hinter sich zu lassen.
Absolut.
Das finde ich auch total
wichtig.
Es gibt
so ein heroisches Bild.
Es gibt
so ein heroisches Bild von Führung. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Mhm. Ne? Dass Führungskräfte nie an sich zweifeln, immer das Gleiche glauben. Man interviewt dann zum Beispiel Führungskräfte in der Politik und sagt, oh, du hast aber vor 15 Jahren was ganz anderes gesagt in diesem Interview. Ja, ist doch schön, wenn Leute was lernen. Ist doch schön, wenn sie umdenken. Aber es wird natürlich als Schwäche
gesehen. Ist doch super, oder?
Ja. Und es ist irgendwie so eine philosophische Tiefe darin, finde ich, dass man eigentlich jede übertriebene Stärke zu einer Schwäche werden lässt, wenn man sie nicht korrigiert. Und es kommt ein Punkt, wo du in einer Sache so, so gut sein wirst, dass du nur besser sein kannst, indem du sie wieder negierst, indem du wieder rausgehst. Also wenn du super darin bist, alles im Blick zu behalten, ja, bist du zum Mikromanager. Wenn du super darin wirst, die Leute mal machen zu lassen, ja, kann es sein, dass dir der Laden über den Kopf wächst, ja, dass das irgendwie eine Art von Zirkus oder Picknick ist oder so. Das heißt, das ist, glaube ich, ja, man sollte sich auf seine Stärken nie verlassen.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt, hast du recht. Sag mal, du hast eben das Thema Sinn gestriffen. Polemisch, ist das nicht irgendwie ein Luxusgut, was in diese Zeit nicht so
reinpasst?
Ist das was, was den, das ein Stück weit vielleicht auch, ja, in gewisser Weise irgendwie Wissenseliten vorbehalten ist? Nicht jeder kann super viel Sinn in seiner Arbeit sehen oder so. Also passt das gerade zu den Rahmenbedingungen, die wir haben?
Ja, nee,
also
nee,
heißt nicht, dass meine Meinung ist, wie ich gerade frage, aber ich möchte es irgendwie.
Frage bewusst, schon mal gehört in die Richtung. Ja, ja, das ist natürlich ein Typ. Also es gibt diese Idee, dass Sinn Luxus ist. Ich glaube, die Sinnfrage würde sich ja nicht stellen, wenn wir nicht eine Sinnkrise hätten. Und wir haben Sinnkrisen, die beobachten wir zum Beispiel nicht so stark im Handwerk. Aber nicht, weil die sagen, oh, das ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Nee, im Handwerk gibt es eine tiefe Resonanzerfahrung. Ja. Wenn ich eine Klima, eine Wärmepumpe verlegt habe oder einen Tisch gebaut habe, dann weiß ich am Ende des Tages, hier, das Ding ist in der Welt, das geht so schnell nicht weg, ich habe hier was geschaffen. Die haben bestimmte Sinnkrisen nicht, die wir in der sogenannten Wissensarbeit durchaus haben, wenn wir vor lauter PowerPoints und Meetings gar nicht wirklich erklären können, welchen Unterschied wir machen, was wirklich in der Welt ist. Deswegen sind das.
Ist auch ein super Punkt, ne? Also müssen wir, das finde ich ja auch so, wie viel Zeit, das muss man eigentlich mal für sich dokumentieren, verbringt man damit, irgendwelche Sachen, die zum größten Teil auch Buzzword geschwängert sind, auf irgendwelche Charts zu bringen, die übermorgen wieder vergessen sind. Also müsste man sich auch nicht diesem Produktivitätszwang wieder entziehen und sagen, das machen wir nicht. Weil das führt ja einfach nur zur weiteren, wie soll ich sagen, ja fast Entleerung.
Ein Stück weit ist das
Sinnentleerung.
Nicht aus der Welt zu kriegen, weil also moderne, ausdifferenzierte Arbeit immer so arbeitsteilig ist, dass man eben nie ganz alles überblickt, wie ein Tischler seinen Tisch. Es ist im Grunde ein Zeichen von einer vorausgeschrittenen Volkswirtschaft, dass man mit Leuten konfrontiert ist, von denen man gar nicht weiß, was sie den ganzen Tag machen. Irgendwie Key Solution Architect, okay. Mhm. Was ist das? Ne? Aber das ist so, das zeigt, dass wir sehr weit sind, aber gleichzeitig, weil wir so ausdifferenziert sind und so arbeitsteilig arbeiten. Aber gleichzeitig fehlt uns eben diese Resonanz. Ich habe einen Freund, das ist immer noch einer meiner besten Freunde, der war eine Zeit lang Möbelpacker und Research Economist in Harvard gleichzeitig, was total witzig ist. Und er meinte immer zu mir, Hans, wenn du so einen Hausstand in die 5. Etage geschleppt hast, da weißt du alles, was du über Sinn wissen musst. Was ein bisschen Diss war, weil ich zu der Zeit zu dem Thema promoviert habe. Aber er hatte auch schon auch recht, weil du merkst dein Körper, wie er gearbeitet hat. Du merkst, wie da etwas ist, was so schnell nicht weg kann. Du merkst, dass jemand sich freut darüber, dass sein Klavier jetzt im Wohnzimmer steht oder was auch immer. Und das sind Dinge, die befriedigen einen sehr tief, weil wir schon von Kindesbeinen aus lernen, dass es wichtig ist, die Dinge gut und zu Ende zu machen. Nur sind wir aber in vielen, vielen Jobs, irgendwie 40% ungefähr, in Jobs, wo wir so abstrakt arbeiten, dass wir gar nicht irgendwas gut oder zu Ende machen. Dass das alles nur sehr vorläufig ist. Deswegen sind das Laptop-Arbeitende, die am Wochenende auf einen Töpferkurs gehen, um sich mal wieder zu spüren, Resonanz zu spüren. Aber es gibt keine Töpferinnen, zumindest keine, von denen ich je gehört habe, die am Wochenende einen PowerPoint-Kurs machen, um sich zu erden. Oder weil sie da irgendwie eine Resonanzerfahrung rausholen. Das gibt's nicht. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist ein Luxusproblem in der Hinsicht, dass manche das nicht haben. Aber es ist vor allem ein Problem, was mit ausdifferenzierter hocharbeitsteiliger, hochabstrakter Arbeit zusammenhängt. Und wir müssen schauen, wie wir mehr so, Markus Albers würde das Shipping nennen, wie wir Arbeit wieder mehr anfassbar machen für uns, ja. Dass wir das Gefühl haben, wir können den Tag auch beenden.
Die Frage ist doch auch, wird es über den Fortschritt und den verstärkten Einsatz von KI auch wieder mehr werden? Mhm. Ne? Also es sind ja immer Pendelbewegungen. Je mehr wir automatisieren, uns da auch Arbeit abgenommen wird, so zumindest die Theorie, wird Crafting eine neue Rolle bekommen? Ne? Werden wir irgendwie wieder Dinge machen, die zutiefst menschlich sind, die ja letztlich auch manuelle, irgendwie motorische Fähigkeiten brauchen, die uns keine Maschinen abnehmen? Wäre das deine These? Also hilft uns KI oder werden wir zunächst noch mal tiefer in dieses Loch der Performance- und Leistungskultur gerissen, weil wir jetzt alles können und noch schneller? Und weil ehrlich gesagt, jede industrielle Revolution, du hast ja vorhin von diesen Wellenbewegungen gesprochen, hat uns ja immer die Erlösung versprochen und wurde immer schlimmer.
Ich meine, kurzfristig überschätzen wir oft die Effekte von technologischem Wandel, sind dann enttäuscht und langfristig sind das dann schon auch große Entwicklungen, die wir beobachten können. Ich glaube, wir haben momentan beides. Also wir haben einmal dieses Phänomen des Workslops, also dass Menschen sehr hemdsärmlich mit ChatGPT oder anderen Programmen ihren Vorgesetzten Arbeitspakete schicken, die eigentlich qualitativ unter aller Sau sind. Das passiert jetzt immer öfter, weil man weiß, ich kriege das viel, viel schneller hin, sag ich mal, zu 80% der Qualität mit KI. Und solange es nicht klar ist, was eigentlich Qualität bedeutet, was in den meisten Organisationen der Fall ist. Ne? Also viele reden von Erfolg oder Leistung, haben gar keinen Erfolgs- oder Leistungsbegriff. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, Erfolg zu haben, wenn man gar nicht weiß, was man damit meint. Ne? Also dann gibt's kein richtiges Qualitätsbewusstsein, dann machen die jungen Mitarbeiter das so, dass sie eben irgendwas dahingekleistertes schicken mit KI. Und dann muss die Führungskraft wahnsinnig viel Zeit aufwenden, um das wieder gerade zu bügeln. Und gleichzeitig sinkt natürlich auch das Vertrauen ineinander und die Kompetenzwahrnehmung der Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, hier erleben wir eine Beschleunigung. Mit KI sagt man sozusagen erstmal zu 1000 Dingen ja, jongliert viel, viel mehr Bälle rum und dann kommt es nicht zu großen Durchbrüchen, weil wer viele Bälle jongliert, der hat gar nicht die Zeit, um auf innovative Ideen zu kommen. Da sehe ich momentan eher einen Rückschritt. Aber gleichzeitig sehe ich auch einen Fortschritt darin, dass das Handwerk definitiv im Aufwind ist. Also man kann bestimmte Arbeitspakete nicht so leicht automatisieren, deswegen werden sie teurer. Also wir wissen, dass Services wesentlich teurer geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Güter hingegen billiger, ne? Also wie Fernseher oder sowas. Und in den USA sieht man mittlerweile schon so eine, das ist ganz, ganz spannend, um ein bisschen volkswirtschaftliche Nerdiness hier reinzulassen. Du kannst subtrahieren die Arbeitslosigkeit von einem Land und davon kannst du abziehen die Arbeitslosigkeit von Uni-Absolventen. Also wie viel Prozent Arbeitslosigkeit gibt es in dem Land, wie viel Prozent Arbeitslosigkeit gibt es unter den Uni-Absolventen und wenn du das sozusagen subtrahierst, dann kommt da eine Graduation Gap raus, eine Absolventenlücke. Und die war bis jetzt immer positiv. Also das heißt, dass die Arbeitslosigkeit in der Gesamtgesellschaft immer höher war als die Arbeitslosigkeit unter den Uni-Absolventen. Das war bis jetzt immer so in den USA. Und da gibt es ja auch gute Gründe für, denn Leute, die an die Uni gehen, die lernen was Praktisches, die sind am Anfang noch recht preiswerte Arbeitnehmer, deswegen sind die weniger arbeitslos. Seit Februar letzten Jahres ist das in den USA so, dass die Graduation Gap negativ geworden ist. Diese Zahl ist eine negative Zahl, das heißt, die Arbeitslosigkeit unter Uni-Absolventen ist höher als in der Gesamtgesellschaft. Mega spannend. Und ich glaube, also eine Erklärung, super sicher spannend, nicht die einzige, aber eine Erklärung ist, dass, naja, viele Entry-Level-Jobs jetzt eben mit ChatGPT gemacht werden und da leiden Uni-Absolventen drunter, aber eben nicht welche, die ein Handwerk gelernt haben. Und da gibt es eine Aufwertung zwangsläufig, die ich denke, wir in bestimmten Maße auch in Europa erleben werden.
Hans, zum Ende unserer gemeinsamen Episode, die ja nicht die letzte bleibt, weil du ja im Herbst, soweit ich das teasern darf, nochmal ein spannendes Buch rausbringst. Ja. Danach werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen mit neuem Fokus, weil das Thema lässt uns alle nicht los. Nochmal, du hast vorhin gesagt, Kreative brauchen Langeweile. Und hier hören ja auch viele kreativ schaffende Menschen zu oder die im Management von Kreativagenturen sitzen. Was würdest du sagen, egal ob KI, Organisationen, Leistungskultur, was auch immer. Was ist elementar für eine starke Kreativkultur?
Ich bin ja wirklich sehr begeistert von kreativer Arbeit, vielleicht weil sie mir auch ein bisschen fehlt. Im Akademischen ist es nicht so kreativ. Also Das bringt uns vielleicht noch mal kurz zu dieser Performativität. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Sichtbarkeit wichtig ist in Organisationen, digitale Tools so und so viel unterbrechen. Aber ich glaube, es gibt noch einen dritten Faktor, warum wir so gerne gehetzt sind. Und da muss ja meine Frau denken, die Psychotherapeutin ist, und die sagt, Gehetztheit hat eine Verdrängungsfunktion. Das heißt, wenn wir super viele Meetings haben, dann stellen wir uns nicht den eigentlich unangenehmen kritischen Fragen. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass Menschen im Urlaub sich mehr streiten als im Alltag, ja, weil dann Themen ihren Raum bekommen, die man sonst verdrängt. Nach der Sommerpause ist die Kündigungsrate höher als vor der Sommerpause, weil Menschen im Urlaub eben sich mit kritischen Fragen auch auseinandersetzen, weil diese Themen ihre Zeit bekommen. Ich glaube, kreative Arbeit beginnt immer mit einem Zweifel am Status quo, ja, also mit einem kritischen Blick. Warum ist das so? Muss das so sein? Kann das nicht anders sein? Kreativität ist irgendwie der Versuch, sich auch ein bisschen aus der Realität zu befreien mit neuen Ideen, ja, und diese abzuwerfen und dann vielleicht zu zeigen, eine andere Realität ist möglich. Das heißt, dieses kritische Denken, das braucht kreative Arbeit. Ja, sonst ist es sozusagen eher eine Art von infantilen Wunschkonzert.
Das finde ich total gut, dass du das sagst, weil auch da merkt man ja, kritisch denkende Menschen sind ja anstrengend, ne? Und man denkt, ey, ganz ehrlich, wir haben schon genug Hassel da draußen, jetzt fang du nicht noch an, hier rumzunerven, weil du ständig irgendwelche kritischen Anmerkungen hast. Also man bügelt ja schnell so drüber weg, weil es irgendwie anstrengend ist, weil es aufhält, weil man, Stichwort Performance, nicht schnell weiterkommt. Aber es finde ich super, dass du das nochmal zum Ende hin nochmal aufbringst, den
Punkt. Also ich meine, es geht natürlich nicht nur darum zu kritisieren, sondern auch sozusagen Kritik durch Kreation zu üben, ne? Also kreativ bist du nicht, wenn du eine tolle Buchidee hast, sondern wenn du ein tolles Buch schreibst. So, das ist am Ende, das in die Welt bringen, sollte man nicht unterschätzen. Ne? Da gibt es bestimmte Kritiker, die muss man dazu schubsen. Aber im kreativen Arbeitsumfeld sollte man immer in der Lage sein, den Elefant im Raum anzusprechen. Ja, und teilweise auch falschen Alarm zu läuten. Auch teilweise zu sagen, ich finde, das ist hier schlimm, und dann erklärt einer einem das und sagt, war doch nicht schlimm. Ohne, dass man irgendwie als Hysteriker oder so abgekanzelt wird. Also ich glaube, kritisches Denken ist zumindest meinem Kreativitätsverständnis ganz zentral dafür.
Super, ja, ich freue mich auf Teil 2. Müssen wir uns alle noch ein bisschen bis Spätherbst gedulden, aber es wird gut. So viel kann ich
Vielen Dank.
Mir auch. Ich danke sehr. Hat Spaß gemacht.